Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 12. April. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Während wir hier in unserem Studio am Marktplatz aufnehmen, da geht vor der Tür schon die Castropper Kirmes los. Und ich glaube, ich hole mir gleich auch noch einen Crepe. Aber eben erst nach der Folge. Wir müssen heute leider über einen tragischen Unfall an der Emscher sprechen. Ein Mann ist in den Fluss gestürzt. Wie hoch die Chancen sind, ihn noch zu finden, das besprechen wir gleich. Außerdem Ärger in einer Kita in Castrop-Rauxel. Ständig werden hier Kinder nicht betreut. Wir sprechen gleich drüber, aber erst gibt es, wie jede Woche, die Kurznachrichten. Erster Neubau an der Alten Eiche. Im Baugebiet Wohnen am Emscherufer in Castrop-Rauxel entsteht nach wirklich Jahren der Planung das erste Haus. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Streit und die großen Proteste, die es gab. Denn eigentlich sollte die alte Eiche an der Emscher für das Baugebiet gefällt werden. Eskaliert ist das Ganze dann, als Johannes Wilkert aus Castrop-Rauxel in die alte Eiche geklettert ist, um sie zu retten. Es wurde umgeplant und das Wohngebiet entsteht jetzt um die alte Eiche herum. Und jetzt geht es dann auch wirklich los mit den Bauarbeiten. Das erste von etwa 30 Häusern wird gebaut. Vereinbarung gekündigt. Wir berichten hier immer wieder über den Tierschutzverein in Castrop-Rauxel. Zuletzt ist es ein bisschen stiller geworden. Die FDP, die hatte ein Abkommen mit dem Verein, dass sie sich regelmäßig zusammen die Zahlen angucken und den Stand der Dinge besprechen. Das hat aber wohl nicht wirklich geklappt. Die FDP, die hat das Abkommen jetzt aufgekündigt. Sie wirft dem Tierheim vor, dass es immer wieder nicht geklappt hat, Termine zu finden. Das Tierheim, das weist die Vorwürfe zurück. Man habe alle wichtigen Infos geteilt und man habe einfach wegen des vielen Stress ist im Moment keine Zeit für Termine. Alles verzögert sich. Schon lange ist klar, an der Siemensstraße in Castrop-Rauxel wird ein Hellwegbaumarkt gebaut. Ende 2023, Anfang 2024, da wollte man eigentlich fertig sein. Aber bisher sieht man auf dem Gelände noch rein gar nichts. Wir haben mit dem Hellwegbaumarkt und der Stadt gesprochen, aber ein Datum für den Baustart, das steht noch nicht mal fest. Also mit Anfang 2024 fertig werden, wird es wohl nichts mehr. Aber wie weit man jetzt nach hinten geht und wie sehr sich das Ganze verzögert, das ist noch nicht klar. Am Dienstagabend hat sich in Castrop-Rauxel an der Emscher ein ziemlich tragischer Unfall ereignet. Ein Mann ist in den Fluss gefallen und mein Kollege Fabian Hollenhorst, der war dann auch ziemlich kurz danach vor Ort und hat die ersten Sucharbeiten auch mitbekommen. Fabian, erzähl mal, wie war diese Stimmung, kurz nachdem klar war, okay, da ist gerade ein Mensch in die Emscher gefallen?
Ja, hi Nora. Ich war zufälligerweise relativ schnell vor Ort, denn ich war auf dem Weg in den Feierabend und bin die B235 in Richtung Henrichenburg entlang gefahren. Als ich dann die komplette Feuerwehr hinter mir sah, bin dann erstmal rechts rangefahren und habe mich auf die Suche gemacht, wo die Kollegen denn abgeblieben sind. Und dann habe ich sie an der Brücke über die Wartburgstraße gesehen und bin natürlich stehen geblieben und habe vor Ort dann die Lage beobachtet. Es war erst noch unklar, wo genau gesucht wird, aber was ich direkt sagen muss, die Feuerwehrleute waren direkt in Alarmbereitschaft. Die sind aus dem Auto, fast aus dem fahrenden Auto, könnte ich sagen, rausgesprungen, sind die Emscher runter oder zum Ufer der Emscher runter und haben direkt nach einer Person gesucht. Leider haben sie nicht gefunden.
Ja, so viel können wir jetzt auch schon verraten. Bis heute gibt es keine Spur von der Person. Es gibt quasi ein Indiz, nämlich den Hund des Mannes. Der war ja wohl auch mit da und dann ist er zurück nach Hause gelaufen, richtig?
Genau, also was wir bestätigt bekommen haben, ist, dass ein Mann entlang der Emscher unterwegs gewesen sein soll, wahrscheinlich einer Gassi-Geh-Runde. Er war nicht in einem abgesperrten Bereich, das wurde zuerst vermutet. Es gibt ja entlang der Emscher diese abgesperrten Bereiche, wo du nicht runtergehen sollst, wo auch die Schilder sind, Achtung Lebensgefahr. Dort war er nicht unterwegs. Er war wohl auf Castrop-Rauxeler Stadtgebiet auf einem Weg unterwegs an der Emscher, den man begehen darf. Und dann muss er irgendwie, wie wissen wir natürlich nicht, in die Emscher gefallen sein. Das wurde auch bestätigt, das wurde gesehen von Jugendlichen, die vor Ort waren, die dann auch die Polizei angerufen haben, so wie wir wissen. Also toll reagiert, das muss man auch mal sagen.
Ja, sonst wäre wahrscheinlich erst viel, viel später, wenn er vermisst gemeldet worden wäre, hätte man irgendwie...
Genau, also man hat ihn jetzt ja nicht gefunden, aber es war wirklich die Chance noch da und das hast du auch jedem Feuerwehrmann, jeder Feuerwehrfrau, die vor Ort war, angemerkt, dass die unbedingt diesen Menschen finden wollten. Das war nicht nur an der Wartburgstraße so, das war dann auch etwas weiter Richtung Suderwig an der Brandheide so bis zum Recklinghausen Stadthafen. Überall standen an den Emscherbrücken Feuerwehrleute und haben Ausschau gehalten, ob da eine Person schwimmt, ob man irgendwas erkennen kann. Das ist wirklich beeindruckend, wie da unsere Feuerwehrleute gearbeitet haben und auch die Polizei, die da auch dabei war, um wirklich ein Leben zu retten. Und das Problem war, kein Problem, aber an der Wartburgstraße wurde die Stimmung natürlich immer trüber, je länger der Einsatz gedauert hat. Also Heiner Holtkotte war nach 2 Stunden schon sehr betrübt, der Feuerwehrsprecher, und hat gesagt, dass natürlich bleibt man jetzt hier, man will so einen Einsatz nicht für beendet erklären, aber nach 2 Stunden wird er nicht mehr an der Wartburgstraße sein, wenn er 100 Meter flussaufwärts in die Emscher gefallen ist.
Du hast schon gesagt, die haben quasi einfach mal ganz normal einfach geguckt ins Wasser. Mit welchen Mitteln wird denn sonst noch ein Mensch gesucht, der ins Wasser fällt? Das ist ja schon relativ schwierig. Man kann ja den Fluss nicht einfach mit einem Boot abfahren oder so, ne?
Also was ich dir vorab geschildert habe, war so wirklich der erste Impuls. Die Leute springen aus dem Feuerwehrauto. Du musst dir vorstellen, es fahren 5, 6 Feuerwehrautos, die B-235 lang. Das erste Auto hält an der einen Brücke, die anderen fahren weiter. Es sind welche bis zur Brandheide da in Suderwig gefahren, Bladenhorster Straße, schon auf Recklinghäuser Stadtgebiet. Aber es gehört fast noch zu Castrop-Rauxel. Ich glaube, wenn man weiterfährt, kommt man dann in Pöppinghausen raus. Also die haben wirklich versucht, alles direkt zu besetzen. Und dann war natürlich der erste Impuls, direkt zu sagen, wir müssen dahin, wir müssen ans Wasser und gucken, ob da jemand schwimmt. Sie haben niemanden gefunden und dann kamen natürlich weitere Maßnahmen. Man hat einen Schlauch übers Wasser gespannt, der eine Person aufhalten würde, die im Wasser schwimmt, wenn man vielleicht den Moment verpasst, in der sie gerade durch die Fluten an der Brücke vorbeigespült wird. Da wäre er dann gegen den Schlauch geprallt, sozusagen. Seicht ausgedrückt, der Schlauch ist aus Gummi, also da wäre jetzt nichts passiert. Und natürlich waren auch Taucher in Bereitschaft. Die sind nicht ins Wasser gegangen, aber sie sind angefordert worden und sie standen bereit, falls sie hätten in die Emscher springen müssen, um den Mann zu retten.
Für die Angehörigen des Mannes ist das natürlich eine ganz schwere Situation. Der Hund, das hatten wir vorhin schon gesagt, der ist irgendwann wieder zurück nach Hause gelaufen. Jetzt haben wir Freitag, die Chancen, den Mann noch lebend zu finden, die sind wahrscheinlich sehr gering, oder Fabian?
Ja, leider. Also die Suchaktion wurde ja nicht nur in Castrop-Rauxel und Recklinghausen durchgeführt, sondern ist irgendwann dann auch die ganzen Emscher-Städte entlang ausgeweitet worden. Also auch in Herne und in Oberhausen und bis Dienstlaken, wo dann die Emscher in den Rhein mündet, wurde gesucht. Leider ohne Erkenntnis. Die Einsatzkräfte sind die ganze Emscher von Recklinghausen flussaufwärts bis Castrop-Rauxel mit einer Drohne über dem Wasser abgelaufen, um vielleicht noch irgendwo ein Anzeichen zu finden. Also die Chance, dass jemand, der sich vielleicht nicht direkt befreit hat und jetzt dann, ich weiß nicht wie, noch am Leben sein soll, dass der diesen Fluss lebend dann irgendwie wieder verlassen hat, die sind sehr gering. Und man will natürlich aber zumindest dann auch die Leiche bergen, die könnte aber mittlerweile schon den Rhein bis in die Nordsee geschwommen sein, muss man leider Gottes sagen.
Und da sind dann die Chancen, sie noch zu bergen, wahrscheinlich sehr gering.
Es gibt ja Fälle, das haben wir heute auch aufgeschrieben, von Personen, die in den Fluss gefallen sind, die bis heute nicht gefunden wurden. Vor einem Jahr war es in Werne der Fall, die Person wird auch heute noch gesucht. Das ist natürlich schrecklich für auch die Angehörigen, für die Freunde. Ich glaube, man hat dann ein bisschen mehr Klarheit, wenn dann auch wirklich die Leiche gefunden wird, auch wenn das natürlich sehr traurig ist. Es kommt leider auch nicht so selten vor, dass Menschen in Deutschland ertrinken. Es war im letzten Jahr, im Jahr 2023 in Deutschland, fast jeden Tag ein Mensch, der ertrunken ist.
Ja, man unterschätzt da die Gefahr sehr schnell oder man überschätzt sich auch. Gerade wenn sowas ist wie, hey, komm, wir schwimmen einfach ans andere Seeufer oder so. Die Leute, die wissen einfach nicht, wie sich das anfühlt. Mal wirklich so 1,5 Kilometer zu schwimmen, wenn man nur so ein Seepferdchen hat, dann ist das einfach zu viel. Und da überschätzt man sich schnell. Genauso wie die Emscher, wenn man so oben an der Brücke steht, denkt man, ach ja, ganz knuffiger Fluss. Aber da sind wirklich krasse Strömungen drin, die reißen dich unter Wasser im Falle des Falles. Selbst gute Schwimmer haben da kaum eine Chance. Wir haben online noch ein Stück, wenn ihr einfach mal wissen wollt, was muss ich eigentlich tun, wenn ich aus Versehen in den Fluss falle? Die Antwort ist nämlich, ruhig bleiben und sich treiben lassen, eben nicht dagegen anschwimmen. Aber da könnt ihr euch das nochmal alles in Ruhe anschauen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es nochmal was Neues zum Vermissten in der Emscher gibt. Danke, Fabian.
Danke, Nora. Und jetzt, weil die Temperaturen auch wieder wärmer werden, passt auf euch auf, wenn ihr schwimmen geht, im Kanal oder woanders.
Wenn ich im Moment bei den Ruhrnachrichten oder auch bei unseren anderen Portalen, also beim Helwige Anzeiger oder der Recklinghäuser Zeitung, mal gucke, über was die so berichten, dann sehe ich ganz oft dasselbe Thema. Kita hat nur Notbetreuung, Kita muss schließen, Kita hat Personalmangel, Eltern sind sauer. Und auch in Castrop-Rauxel haben wir jetzt ja mehrfach über genau sowas berichtet. Gerade haben wir wieder einen akuten Fall und es ist immer der, zumindest in Castrop-Rauxel häufig, derselbe Träger, der da Probleme hat. Mein Kollege Tobias Weckenbrock, der steht jetzt hier mit mir im Studio und als Vater kann er auch nachfühlen, wie schlimm es ist, wenn die Kita nicht geöffnet hat. Tobi, was ist denn der aktuelle Fall? Welche Kita ist da betroffen?
Zurzeit berichte ich gerne und häufiger über den Noah-Kindergarten. Das ist ein evangelischer Kindergarten an der Alleestraße. Das ist so in der Nähe des Hauptbahnhofs. Man kennt diese gelbe Mauer an der Bahnhofstraße. Da fahren ja ganz viele Leute dran vorbei. Da steht groß Noah-Kindergarten. Da ist also eine Kita mit rund 80 Kindern. Und da gibt es gerade echt große Probleme. Also da sind über längere Zeit Erzieherinnen krank. Dann wird jetzt eine die Kita ganz verlassen, weil sie nur einen befristeten Vertrag hat. Ja, und dann gibt sich da das eine dem anderen. Dann gibt es Notbetreuung 5 Wochen lang schon in diesem Jahr. Das heißt dann immer, dass Eltern gebeten werden, ihre Kinder, wenn es möglich ist, selbst zu betreuen und nicht in die Kita zu schicken.
Du hast ja auch mit Eltern gesprochen. Was bedeutet das für die im Alltag?
Ja, die strugglen, weil die müssen ja arbeiten. Und die müssen gleichzeitig dann irgendwie ihre Kinder betreuen. Das geht dann manchmal im Homeoffice vielleicht oder mit den Großeltern oder man versucht sich irgendwie anders zu behelfen. Einige wohnen aber gar nicht da, wo die Großeltern wohnen und da fängt das Problem dann an. Da müssen sie zum Teil Jahresurlaub nehmen.
Wie war das denn, wenn du das mal hattest, wenn die Kinder nicht in die Kita konnten? Während Corona gab es das ja auch zwischendurch mal.
Nora, das musstest du mit ausbaden. Nein, Quatsch. Also wir versuchen das schon irgendwie dann zu lösen, das Problem. Aber tatsächlich, jetzt geht es in meinem Job ja auch, dass ich mal von zu Hause arbeite. Aber wenn man dann 3-, 4-, 2-jährige Kinder da sitzen hat, dann muss man sich ja eigentlich auch 24/7 drum kümmern. Also die kann man nicht mal eben in die Ecke setzen. Und selbst wenn man mal eine Stunde den Fernseher anmacht, hat man als Papa oder Mama ja irgendwann auch ein schlechtes Gewissen. Weil so ganz gesund ist das fürs Kind ja dann am Ende auch nicht.
Ja, Tobis Kinder waren regelmäßig Gaststars bei uns in den Konferenzen und haben dann auch mal mitgemacht.
Ja, da war die Konferenz jedenfalls belebt, in der Tat, ja.
Kann man nicht anders sagen. Es ist ja jetzt immer wieder derselbe Träger, der da irgendwie Probleme hat.
Ja, genau.
Nämlich die evangelische Kirche. Wir hatten das vor einiger Zeit noch in einer anderen Kita, da waren die Eltern richtig, richtig sauer, da zog sich das Ganze auch über Monate. Die evangelische Kirche ist das. Was ist da los? Warum hat der Träger so Probleme in den Kitas?
Ehrlich gesagt, weil er Personalmangel hat, sowohl in den Kitas als auch selbst beim Träger. Also es gab da eine Person, die da über Jahre das sehr verlässlich geleitet und gemanagt hat und bedeutet bei diesem Träger 27 Einrichtungen in Herne, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel zu managen. Da muss man nicht vor Ort sein, aber man muss im Prinzip ein guter Ansprechpartner für die Einrichtungsleitungen sein. Hier, ich habe Personalmangel, wie lösen wir das Problem? Wir müssen eine Stelle ausschreiben, wir müssen Bewerbungsgespräche führen. All das wird ja eigentlich von so einem Träger dann den Kita-Leiterinnen inzwischen abgenommen. Aber gut, wenn man 27 Kitas verantwortet, dann hat man auch viel zu organisieren. Gerade jetzt in der Zeit, wo es eben diesen Fachkräftemangel so richtig gibt. Also es gibt ja nicht nur bei dem Träger Personalprobleme, auch die katholischen Kitas, die städtischen Kitas, überall werden ja Erzieherinnen oder Erzieher gesucht und ja, da gibt es inzwischen auch so einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Einrichtungen, weil ja, die Leute, die Fachkräfte eben nicht auf Bäumen wachsen und es irgendwie immer weniger Leute gibt, die in den Kitas arbeiten wollen und gleichzeitig mehr Eltern, die arbeiten wollen, ne? Also das widerstrebt sich da ja alles so ein bisschen. So, und genau, bei diesem Träger ist es dann tatsächlich so, dass der eine Spezifikation nochmal hat für die Beschäftigten, nämlich, dass sie alle in der evangelischen mindestens oder aber in der katholischen Kirche sein müssen. Das heißt, getauft sein sollen, weil der Träger natürlich in seinen Kitas auch so ein bisschen die religiöse Lehre, sag ich mal, vermitteln will. Das heißt jetzt nicht, dass sie morgens mit Bibeln da die Gruppenstunde anfangen, aber dass man so ein Osterfest irgendwie in der Fastenzeit schon mal so ankündigt und mit den Kindern über, weiß ich nicht, Jesu Leben, Geburt, Tod und Auferstehung spricht. All das ist natürlich in der kirchlichen Kita auch heute eigentlich noch üblich. Und die wollen eigentlich, dass die Beschäftigten so loyal dann mit der evangelischen Kirche auch sind, dass sie sich auch taufen lassen und wenn sie nicht getauft sind, das möglicherweise auch nachholen.
Das heißt, wenn sich jetzt bei diesen Kitas jemand bewirbt, der sagt, hey, ich bin Atheist, aber ich bin Erzieher und ich würde jetzt aber gerne bei euch arbeiten, dann sagen die, boah, nee.
Doch, gibt eine Ausnahme. Befristete Verträge können Sie auch mit Erziehern unterschreiben, wo es jetzt keine konfessionelle Bindung gibt. Und es gibt auch, glaube ich, so eine kleine Quotenregelung, in Anführungsstrichen, dass man auch Muslime und jüdischen Glaubens da mit reinnimmt. Weil ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unsere heutige Gesellschaft. Wir sind ein buntes Land hier in Deutschland und darum wollen Sie eben auch zum Teil eben Kräfte aus anderen Religionen dann mit in die Kita aufnehmen. Nur der Großteil soll eben so ein bisschen diese christliche Lehre auch in den Werten und in den eigenen Weltanschauungen vertreten. Aber, und das ist jetzt der Fall, Sie hatten jetzt ein Jahr lang eine Beschäftigte, eine Erzieherin, die auch wohl der Kirche grundsätzlich zugewandt sein soll, aber eben nicht getauft ist. Und die muss jetzt quasi die Kita verlassen. Nach einem Jahr, man hat gesagt, du lass dich bitte taufen, dann können wir dich weiter beschäftigen. Und das ärgert jetzt den Elternbeirat in der Noah-Kita ganz besonders, weil die sagen, das ist eine total tolle Erzieherin, die hat super Arbeit geleistet und weil sie jetzt sich nicht taufen lässt, muss sie jetzt den Laden verlassen.
Also den Eltern, also zumindest die, mit denen du gesprochen hast, denen war es dann am Ende ziemlich egal, ob da jetzt christliche Lehre verfolgt wird oder nicht. Denen war dann wichtiger, Hauptsache die Kinder werden betreut.
Ja, das ist ja in der Regel tatsächlich oft so. Natürlich sagt man am Ende, als Eltern wollen wir auch eine pädagogische Betreuung und ein pädagogisches Programm. Aber ich meine, wenn es das schon alles nicht mehr geben kann, dann ist man doch wenigstens noch froh, wenn die Kinder da einen halben Tag schön spielen können und betreut und beaufsichtigt sind. Das ist ja dann so ein bisschen das Mindeste. Und dafür zahlen wir ja dann auch als Eltern unsere Beiträge. Ne? Also es ist ja nicht so, wenn Notbetreuung läuft, dann kriegt man ja nicht seine Beiträge für die 5 Wochen, die es jetzt in der Noah-Kita waren, kriegt man nicht zurückerstattet. Und das sind ja zum Teil 200, 300, 400 Euro, die man da bezahlt und dann im Prinzip dafür, dass man seine Kinder selbst betreut. Da kann man sich dann schon diese Sinnfrage im Prinzip irgendwie auch stellen. Kann ich nachvollziehen.
Die Noah-Kita, wie geht's denn jetzt für die Eltern weiter? Ist da jetzt eine Lösung gefunden oder müssen die weiter mit so einem Hin und Her leben?
Genau, also jede Kita hat ja einen Elternrat oder Elternbeirat, den gibt es auch in dem Noah-Kindergarten und die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, sind im Prinzip dann Sprecher der anderen Eltern. Ne? Also der Elternbeirat hat einen offenen Brief geschrieben, so sind wir auf das Thema auch letztlich aufmerksam geworden. So war das auch in der Stephanus-Kita, die du schon angesprochen hast. Und jetzt machen die so ein bisschen, fühlt sich so an wie so eine Blaupause. Also die kupfern so ein bisschen das ab, was die Stephanus-Eltern gemacht haben und machen das jetzt bei Noah genauso. Gleicher Träger, gleiche Problemlage und beim Stephanus-Kindergarten in Ickern hat es geholfen. Man hat also da jetzt 2 Stellen neu besetzen können und das Notbetreuungsproblem in Ickern ist jetzt zumindest vorübergehend erstmal beseitigt. Und da sind die Stephanus-Eltern auch total froh. Jetzt hoffen die Noah-Kita-Eltern das irgendwie in selbiger Art hinzubekommen. Haben auch schon super viel versucht, haben sie mir gesagt. Es sollte Gespräche mit dem Träger geben. Und eigentlich sagen die Eltern mir, sind auch die Erzieherinnen und die Kita-Leitung auf deren Seite. Man würde ja sagen, okay, die sind angestellt beim Träger, dann sind die ja auf Seiten des Trägers. Aber nein, die leiden auch darunter, weil sie natürlich den ganzen Driss so ein bisschen auch aushalten müssen. Zu wenig Personal, das heißt, sie müssen dann irgendwie immer tricksen, Notbetreuung organisieren, die Einrichtungsleitung und auch die Erzieherinnen müssen dann mit wenig Personal möglichst viel schaffen. Und das ist auf Dauer natürlich auch super, super anstrengend und belastend. So, jetzt am Montag, wir haben ja jetzt Freitag und am Montag soll es ein Gespräch geben. Da ist der Träger tatsächlich dann in der Einrichtung. So hat es zumindest der Elternbeirat gesagt. Sie sind verabredet. Und dann hofft man, dass man da zu einer ganz guten Lösung findet. Ich habe auch schon gehört, dass Stellen ausgeschrieben waren und es tatsächlich 3 Bewerber geben soll auf 3 freie Stellen. Also insofern möglicherweise sehen wir da jetzt auch schon so ein bisschen Schimmer am Horizont. Ich will noch eine Sache sagen. Wir reden hier sehr intensiv über diese beiden evangelischen Kitas. Ich weiß, dass es an anderen Kitas auch nicht unbedingt rosig ist. Ne? Also nur da ist das Ding, da hören wir nicht so viel, dass der Träger irgendwie Mist macht. Also und wenn wir das als Redaktion nicht hören, dann kann das Problem noch nicht so dringend sein. Ne? Und das Problem tatsächlich ist, seitdem Frau Wein, die war das früher, die zuständig war für diese 27 Kitas, seitdem die nicht mehr da ist, die ist in Ruhestand, ist es da wirklich schwierig in der Kommunikation zwischen Kita, Träger, Eltern und so weiter. Also da gibt es einfach viel Knistern und das muss möglicherweise auch eigentlich gar nicht sein.
Das Problem ist ja, in dem Moment, wo Kinder nicht betreut werden, ist das zwar akut natürlich auch an dem Tag doof, aber langfristig ist das natürlich auch schwierig. Gerade Mütter entscheiden sich dann vielleicht doch nicht arbeiten zu gehen, entscheiden sich dann vielleicht doch lieber zu kündigen und zu sagen, boah, bevor ich mein Kind in so eine Aufbewahrungsstelle gebe, weil da kaum noch pädagogische Arbeit möglich ist, betreue ich es vielleicht doch wieder zu Hause und dann wundert man sich, wieso so viele Frauen in Teilzeit so nicht arbeiten wollen. Also die Probleme, die gehen noch viel weiter über das hinaus, was quasi ganz konkret die Eltern haben. Am Ende leidet unter sowas auch die Wirtschaft.
Und der Gesetzgeber, also die Bundesrepublik Deutschland, die wollen ja, dass möglichst viele Kinder in die Frühbetreuung gehen, weil man sagt, die frühkindliche Bildung ist mega prägend und da lernt man viel schneller als Kind, als wenn man dann erst in der Grundschule anfängt. Und all das spielt natürlich eine Rolle und da passt das irgendwie alles nicht so richtig übereinander. Ich muss noch eine Sache sagen, das ist auch noch wichtig. Der Träger, den haben wir natürlich jetzt angefragt und der sagt, der erklärt so ein bisschen die Hintergründe. Also Fachkräftemangel ist so das Hauptstichwort. Die haben in ihren 27 Kitas wohl 20 offene Stellen zurzeit, kriegen aber einfach die Stellen nicht besetzt, heißt es. Und sie schießen insgesamt 500.000 Euro im Jahr rein in ihre 10 Kindergärten in Castrop-Rauxel und das im Prinzip so als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wohltätigkeit, weil sie, also ein geschäftliches Unternehmen kann man jetzt mit einer Kita in dieser Weise eigentlich nicht aufmachen. Das ist nicht so, dass man damit Geld verdient, sondern es ist ein Zuschussgeschäft für die Kirche, die natürlich damit aber auch natürlich so ein bisschen den Stellenwert der Kirche in unserer Gesellschaft erhalten möchte.
Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und wir werden wahrscheinlich leider noch öfter mal über Kita-Mangel und Kita-Platzprobleme in Castrop berichten müssen.
Ja, ich hoffe, dass ich nach dem Gespräch am Montag schon am Dienstag ein paar Infos bekomme und dann weiter berichten kann.
Super, danke Tobi.
Danke dir.
Ganz oben in unserer Veranstaltungsecke steht am Wochenende natürlich die Frühjahrskirmes in der Altstadt. Mein Kollege Jan, der war bei der Eröffnung auch live vor Ort. Das Video, das verlinke ich euch in den Shownotes. Genauso wie eine Übersicht mit allen wichtigen Infos, die ihr für euren Besuch braucht. Am Samstag wird in der Stadthalle das Stück Sommerfest nach dem Roman von Frank Goosen aufgeführt. Es geht um 20 Uhr los. Die Tickets, die kosten so um die 20 Euro. Weitere Infos findet ihr dann beim Westfälischen Landestheater. Alle Texte, über die wir heute gesprochen haben, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Viele stehen hinter der Paywall, ihr braucht also ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Wenn ihr schon ein Abo habt, freut mich das natürlich, denn ohne unsere Abonnenten könnten wir den Podcast gar nicht machen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert es doch einfach mal aus. Wir haben seit kurzem auch eine neue App, in der ihr an einem Ort alle unsere Artikel findet. Ein Probeabo könnt ihr ganz unten in den Shownotes abschließen. In den ersten 3 Monaten kostet euch RN Plus dann nur 3 Euro. Damit sind wir am Ende des Podcasts für diese Woche. Ich gehe jetzt, glaube ich, langsam mal los und hole mir einen Crepe, vielleicht mit Nutella oder Nutella und Banane oder doch so Klassiker mit Zimt und Zucker. Ich werde mal schauen. Für alle Crepe-Tipps und Hinweise, Feedback und Themenvorschläge könnt ihr uns gerne schreiben. Einfach eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!